Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ihren neuen Roman Emma, der Faun und das vergessene Buch vorstellen möchte. Bevor es losgeht, ich mache es ganz kurz. Im Anschluss gibt es eine Signierstunde gleich hinter diesem Schild. Quasi, dort können auch die Bücher gekauft werden. Und Sie sind herzlich eingeladen, auch da dann vorbeizukommen. Aber nun, viel Spaß bei der Lesung und ich übergebe an Mechthild Gläser. Danke. Es ist immer schön, nochmal zu sagen, wer denn überhaupt da liest.
Ja, hallo. Ich habe meinen neuen Roman heute mitgebracht. Emma, der Faun und das vergessene Buch heißt er. Und in der Geschichte geht es um Emma. Emma ist 16 Jahre alt und Schülerin eines Internats. Es ist ein sehr traditionsreiches Internat. Schloss Stolzenburg liegt im Rheintal und es ist eine sehr elitäre Schule, also sehr viele reiche Schüler gibt es dort. Emma passt da nicht ganz so rein. Ihre Familie ist weniger reich und berühmt als die der anderen. Aber ihr Vater ist Schulleiter auf Stolzenburg und deswegen geht sie auch auf diese Schule und sie liebt es, dort zu sein. Sie ist ein sehr motiviertes, ehrgeiziges Mädchen. Und die Geschichte beginnt damit, dass Emma aus den Sommerferien nach Hause kommt. Also das neue Schuljahr beginnt nun. Und die Ferien waren für sie ein bisschen enttäuschend. Sie hat sich ziemlich gelangweilt und kommt jetzt mit dem Kopf voller Ideen nach Stolzenburg zurück. Die erste Szene, die ich vorlese, spielt genau an diesem ersten Tag nach den Sommerferien, an dem Emma schon mal beginnt, die ersten ihrer Pläne, die sie sich für das neue Schuljahr gemacht hat, umzusetzen und dabei eine besondere Entdeckung macht. Noch am selben Tag fand ich das Buch. Später fragte ich mich manchmal, was geschehen wäre, wenn ich nicht darauf gestoßen wäre, wenn wir gar nicht erst in die Bibliothek gegangen wären. Oder wenn ich es zwar gefunden, aber einfach beiseite gelegt hätte. Wenn ich es irgendwo in ein Regal geschoben hätte, was wäre dann geschehen? Die westliche Bibliothek lag, wie der Name bereits vermuten ließ, im westlichen Flügel des Schlosses und damit in jenem Teil des Gemäuers, der kaum noch für den Schulbetrieb genutzt wurde. Während sich im nördlichen Trakt die Unterrichtsräume und im Ostflügel die Schlaf- und Aufenthaltsräume der handverlesenen Schüler des Internats befanden, stand der Westflügel seit der letzten Umbauphase vor etwa 80 Jahren in weiten Teilen mehr oder weniger leer. Ich hielt das ja schon länger für eine ziemliche Verschwendung, wenn man bedachte, wie schön zum Beispiel die westliche Bibliothek war. Dass der Raum perfekt für unsere Zwecke sein würde, hatte ich bereits geahnt. Doch nun, da ich es mit eigenen Augen sah, war ich begeistert. Regale bedeckten die Wände vom Fußboden bis zur mit edlem Holz vertäfelten Decke. Selbst um die Fenster herum hatte man Borde angebracht und alle waren gefüllt mit alten, kostbar gebundenen Büchern. Außerdem gab es einen offenen Kamin und einen ausladenden Kronleuchter, der noch aus den Anfangszeiten der elektrischen Beleuchtung stammen musste. Nur die kaputten Möbel und Lampen, die zerfledderten Papiere und die Kisten voller alter Atlanten, garniert mit Tonnen von Schmutz und Spinnweben, die störten ein wenig. Aber das ließ sich ja ändern. Ich krempelte die Ärmel meines Pullovers hoch. »Hübsch«, sagte Charlotte, während sie mit dem Handy ein Foto von dem Gerümpel vor uns machte, um es später zu posten. »Aber bist du dir sicher, dass dein Vater nichts dagegen hat?« »Ach Quatsch«, sagte ich. »Der Raum ist doch sowieso ungenutzt.« Während der langweiligsten Ferien in der Geschichte der Ferien hatte ich mir alles genau ausgemalt. Wir würden uns diese Bibliothek als unseren ganz privaten Rückzugsort herrichten, fernab von allem Schulstress und dem Gedränge in den Gemeinschaftsräumen. Um das Einverständnis meines Vaters machte ich mir keine Sorgen. Er neigte dazu, mir so gut wie alles zu erlauben, worum ich ihn bat. Es war daher eher eine Formsache und ich würde ihn schon noch bei Gelegenheit fragen. Wir kletterten über Kartons und Gerümpel. »Sieh dir nur all die Bücher an. Ist es hier nicht wunderschön?«, sagte ich. »Und der Kamin. Im Winter machen wir uns ein Feuer, trinken Tee und lesen gewichtige Klassiker, während die Standuhr da hinten die Stunden schlägt und sich am Fenster Eiskristalle bilden. Das wird gemütlich.« Charlotte musterte mich. Ich schob eine klapprige Stehlampe beiseite. Es müssen ja auch nicht unbedingt Schullektüren oder so sein. Ich dachte eher an eine Art Geheimbund. Seit ich neulich einen Artikel über berühmte Studentenverbindungen in den USA gelesen hatte, war ich fasziniert von der Vorstellung, meinen eigenen kleinen Elitetreff auf Stolzenburg zu unterhalten. Wir waren hier schließlich eine der besten und ältesten Schulen Europas und insgeheim träumte ich von einer Organisation wie Skull and Bones. Nur ohne peinliche Sachen wie nackt in Särgen rumliegen oder so. Wir könnten uns hier treffen und in Ruhe quatschen, Hausaufgaben machen, Filme schauen. Du wirst sehen, das wird super. Charlotte überlegte noch einen Moment, dann seufzte sie. Aber wir sollten Staub wischen. Ja. Ich strich mir den Pony aus dem Gesicht und konnte mit einem Mal nicht mehr verhindern, wie ein Wasserfall loszuspuden. Also als erstes müssen wir diesen ganzen Krempel hier loswerden. Ich dachte an das Schlafzimmer gegenüber, da ist ja genug Platz, wobei ich nicht weiß, ob wir das alles alleine tragen können, aber wir versuchen es einmal. Dann fegen wir und unternehmen was gegen die Spinnweben und, ach, diese Kommode hier. Hey, warum umarmst du mich plötzlich? Ich hab dich vermisst. Mir ist jetzt erst klar geworden, wie sehr, sagte Charlotte und drückte mich. Sie roch noch nach ein wenig nach Strand und Sonnenmilch, denn auch sie war gerade erst aus dem Urlaub zurückgekommen. Es war nicht so toll bei deiner Mom, oder? Fragte sie. Ach, es ging, murmelte ich. Charlotte kannte mich zu gut. Sie wusste, je enthusiastischer ich mich in unser Internatsleben stürzte, umso weniger war ich mit meiner Familie im Reinen. Dabei hatten Mama und ich uns ja nicht einmal gestritten. Man konnte es ertragen, es war nur... Ich überlegte einen Moment lang, warum mich die verpatzten Ferien derart wurmten. Ich glaube, mir ist bloß insgesamt klar geworden, dass ich nicht mehr darauf zu warten brauche, dass meine Eltern irgendwas für mich regeln. Das ist alles, erklärte ich schließlich. Im Grunde war das ja nun wirklich keine bahnbrechende Erkenntnis gewesen. Wenn ich ehrlich war, war ich bereits seit der Trennung meiner Eltern vor 5 Jahren auf mich gestellt. Mein Vater hatte viel zu viel mit seinem Schulleiterposten zu tun und meine Mutter war in England mit ihrem eigenen verrückten Leben beschäftigt. Ich hatte schon mit 11, als wir noch in Hamburg wohnten, meine Klamotten gewaschen, meine Hausaufgaben selbst kontrolliert und überlegt, was ich zum Essen einkaufen sollte. Nein, die Erkenntnis bestand höchstens in dem Eingeständnis, dass das, was ich bisher immer als eine Art vorübergehenden Zustand betrachtet hatte, sich wohl nie mehr ändern würde. Mein Vater würde immer so viel zu tun haben wie jetzt und meine Mutter würde weiterhin mit der Suche nach sich selbst ausgelastet sein. Und ich war inzwischen 16 und damit definitiv kein Kind mehr. Nur ich konnte mein Leben in die Hand nehmen und das würde ich eben ab sofort tun. Charlotte zupfte an meinem Zopf. Also gut, sagte sie, dann lass uns dieses Schuljahr zum Besten unseres Lebens und diese Bibliothek zu unserem geheimen Hauptquartier machen. Wir grinsten uns an, dann begannen wir mit den Aufräumarbeiten. Es dauerte beinahe 2 Stunden, all das überflüssige Zeug in das Nebenzimmer auf der anderen Seite des Flures zu schleppen. Dann jedoch stand nur noch eine alte Kommode in der Mitte des Raumes, die sich beim besten Willen nicht bewegen ließ. Ein zentnerschweres Mistding war das. Wir lehnten uns mit unserem gesamten Gewicht dagegen, stemmten die Beine in den Boden und schoben und zerrten mit aller Gewalt. Aber das Biest rührte sich keinen Millimeter von der Stelle. Auch zu dritt waren wir nicht erfolgreicher als kurz darauf Hannah, erst seit heute an der Schule und außerdem meine neue Zimmergenossin dazu kam, um uns zu helfen. »Ist das Teil vielleicht am Boden festgeschraubt?« ächzte sie, während Charlotte und sie schoben und ich so festzog, wie ich nur konnte. »Oder angewachsen«, stieß ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, »verankert im Erdinnern. Ich glaube, sie haben das ganze Schloss um diese Kommode herum gebaut.« Hannah kicherte. »Wir waren uns gleich sympathisch gewesen.« Schon als Hannah den Inhalt ihres Koffers kurzerhand in den Kleiderschrank gekippt hatte, weil sie meinte, es mache keinen Unterschied, sie würde ja ohnehin jeden Morgen in ihren Sachen wühlen, bis sie das Richtige fände, schon da hatte ich sie ins Herz geschlossen. Außerdem hatte sie im Gegensatz zu Charlotte und mir keine Angst vor Spinnen und setzte nun ein Exemplar nach dem anderen im Efeu ab, der neben den Bibliotheksfenstern die Schlosswand emporrankte. Unterdessen fegte Charlotte den Dielenfußboden, während ich mir die Kommode in der Raummitte noch einmal vornahm. Ich hatte beschlossen, sie auszuräumen. Ich begann, in den Schubladen zu kramen. Zuerst förderte ich eine Sammlung furchtbar hässlicher Gestecke aus Trockenblumen zutage, danach einen Stapel noch schrecklicherer, bemalter Porzellanteller. Und dann, ja, dann entdeckte ich das Buch. Es steckte in einer Art Geheimfach, verborgen hinter einer Klappe in der untersten Schublade der Kommode, die ich fast übersehen hätte. Der Spalt im Holz war beinahe unsichtbar. Er fiel mir überhaupt nur deshalb auf, weil ich mit dem linken Handgelenk daran hängen blieb und im ersten Moment befürchtete, mir einen Splitter in die Haut gerissen zu haben. Aber dann fühlte ich noch einmal über den Schubladenboden und ertastete die Ränder des rechteckigen Fachs. Ich fuhr mit dem Fingernagel hinein, hebelte ein wenig auf und ab und schaffte es schließlich, den dünnen Holzdeckel beiseite zu schieben. Darunter, in einer Vertiefung, die wie für es gemacht schien, lag das Buch. Es war alt. Das sah man schon am abgegriffenen Einband aus dunklem Leinen. Die Ecken waren ausgefranst und der Stoff so fleckig, dass ich nicht erkennen konnte, welche Farbe er ursprünglich gehabt hatte. Grau, braun, blau? Vorsichtig hob ich das Buch aus seinem Versteck. Es war schwerer als gedacht und wärmer. Lebendig, dachte ich und erschrak selbst darüber. Mit dem Ärmel wischte ich über den Einband, eine kleine Staubwolke bildete sich. Gleichzeitig wurden auf dem Leinen zarte Linien sichtbar. Keine Buchstaben, kein Titel, sondern die schemenhafte Darstellung einer Gestalt. Eingeprägt in das Gewebe, mehr zu erahnen als zu erkennen. War es ein Mann oder nein? Die Gestalt schien nicht wirklich menschlich zu sein. Auf dem Kopf trug sie so etwas wie geschwungene Hörner und auch die Beine wirkten merkwürdig krumm. Ich strich mit den Fingerspitzen über den rissigen Stoff. Was stand wohl darin? Warum hatte jemand das Buch verborgen und vor wem? Mit einem Mal lag ein Wispern in der Luft, ein Flüstern so leise, dass ich es mehr fühlte als hörte, ein raschelndes Murmeln, ein Summen, das die Härchen auf meinen Armen zum Vibrieren brachte und beinahe nach einem Namen klang. Meinem Namen. Ja, klar. »Emma«, wisperte das Buch entgegen jeglicher Vernunft. »Emma«. Ich erschauderte und schüttelte entschieden den Kopf. Also wirklich, so ein Blödsinn. Jetzt spielten mir meine Sinne schon Streiche. Ja, Emma nimmt dieses Buch erstmal mit sich. Sie stellt fest, als sie so ein bisschen darin rumblättert, dass es so eine Art Chronik der Schule ist. Also ganz viele Leute haben anscheinend schon über hunderte von Jahren in dieses Buch reingeschrieben und haben immer wieder Ereignisse aus der Geschichte des Schlosses, auch aus der Zeit, als es noch keine Schule war, sondern eben noch die ursprüngliche Familie, der dieses Schloss früher gehörte, halt darin wohnt, aufgeschrieben haben. Oder eben auch Sachen dann aus der Schulzeit, wie sich eben das Internat entwickelt hat. Und ja, Emma blättert erstmal so ein bisschen drin rum, findet das ganz interessant. Und sie ist ja sehr engagiert für die Schule, deswegen überlegt sie, vielleicht kann sie das irgendwann mal nutzen, wenn sie Schulsprecherin werden will oder so, kann sie vielleicht da irgendwie raus schöpfen. Genau. An diesem Tag, an dem sie das Buch findet, passiert auch noch eine andere Sache. Und zwar kommen zwei Jungs auf der Schule an, die sind schon ein bisschen älter, sind ehemalige Schüler. Und die beiden sorgen auch noch für ganz schön Wirbel. Also vor allem Darcy. Darcy ist der jüngste Spross der De Winter-Familie, der eben früher dieses Schloss gehört hat oder auch noch immer gehört. Und er und Emma können sich überhaupt nicht leiden. Und er funkt ihr immer wieder dazwischen. Und ich möchte jetzt noch eine kurze Szene lesen, in der wir auch Darcy kennenlernen. Ja, er mal wieder stört, weil das kann er offensichtlich am besten. Wir sind wieder in der westlichen Bibliothek. Es ist jetzt ein paar Tage später und Emma wollte ja diesen Geheimclub gründen, hat sie jetzt auch gemacht. Und es soll das erste Treffen stattfinden. Sie hat auch Frederick dazu eingeladen. Frederick ist der Gärtner auf dem Schloss und sie ist heimlich in ihn verliebt und hofft jetzt, dass er auch zu diesem Treffen kommen wird. Zu beschließen, eine Geheimgesellschaft zu gründen und es dann auch wirklich zu tun, waren, wie ich an diesem Nachmittag gelernt hatte, zwei recht unterschiedliche Dinge. Vor allem, wenn man unter Zeitdruck stand. Es hatte schon mit dem Namen angefangen. Ich war, was solche Dinge betraf, nicht unbedingt kreativ. Mein erster Vorschlag, der Bibliotheksclub, war bei Charlotte und Hannah lediglich auf Stirnrunzeln getroffen. Ich hatte deshalb Rat bei Tante Google gesucht. Skull and Bones gefiel mir nach wie vor ganz gut, aber war ja leider schon an die Typen in Yale vergeben und Bones and Skulls klang auch irgendwie nicht gut. Abgesehen vom Namen brauchten wir außerdem ein Konzept. Was sollte der Inhalt unserer Treffen sein? Naja, und dann sollte das Ganze ja auch möglichst nicht zu peinlich oder kindisch werden. Frederik würde schließlich dabei sein. Charlotte hatte mich letztlich gerettet, indem sie West Books als Arbeitstitel vorgeschlagen hatte. Als West Books, so hatten wir entschieden, würden wir damit beginnen, uns jeden Sonntagabend zu treffen und gemeinsam über Gedichte und Romane zu diskutieren, um uns zu bilden. So ähnlich wie in der Club der toten Dichter. Dabei wird es Tee und Snacks geben und ansonsten absolut cool zugehen. Dummerweise hatte keiner von uns in letzter Zeit etwas gelesen. In den Ferien waren wir alle recht beschäftigt gewesen. Aber auch dieses Problem hatten wir am Ende gelöst. Inzwischen war es kurz nach 8 und Charlotte, Hannah und ich hatten die westliche Bibliothek endgültig in unser geheimes Hauptquartier verwandelt. Die Kommode in der Raummitte hatte sich zwar immer noch nicht vom Fleck bewegen lassen, aber das war auch gar nicht mehr so schlimm. Es hatte sich nämlich herausgestellt, dass sie sich perfekt als Abstellfläche für den Flatscreen eignete, den wir aus dem Technikraum geborgt hatten. Charlotte hatte ihren Laptop daran angeschlossen, während Hannah und ich überall im Raum Kerzen aufgestellt und angezündet hatten. Auf dem Tisch standen Schüsseln mit Chips und Weingummis. Dazu gab es Tee und Limonade und auf dem Bildschirm war bereits das DVD-Menü erschienen. Es war also alles bereit, nur Frederik fehlte noch. Ich zupfte an meinem Lieblingsshirt herum und kontrollierte mein Lipgloss in der Spiegelung der Fensterscheibe. Der Schlosshof dahinter lag still in der Dämmerung. »Ah, er kommt nicht«, murmelte ich. »Hoffentlich hat er es sich nicht anders überlegt.« »Ach, er verspätet sich nur«, sagte Charlotte. »Keine Panik, komm her und setz dich.« Sie und Hannah hatten es sich auf einem mit Samt überzogenen Sofa gemütlich gemacht und aßen Lakritzschnecken. Ich kuschelte mich zwischen ihnen in die Kissen. Dann warteten wir. Wir warteten etwa 20 Minuten und ein Drittel unseres Süßigkeitenvorrats lang, bis wir beschlossen, schon einmal anzufangen, schon allein, um uns vom Naschen abzulenken. Ich drückte auf Play und der Film begann. Es war Hannahs Idee gewesen, sich für den Anfang auf Literaturverfilmungen zu verlegen. Und mir erschien sie, gelinde gesagt, genial. Auf diese Weise würden wir uns im Handumdrehen ein umfassendes Wissen aneignen können, ohne dabei viele Stunden über umständlichen Formulierungen oder angestaubten Dialogen brüten zu müssen. Als erstes würden wir uns heute Abend an Shakespeare wagen. Das heißt, wir hätten es getan, wenn nicht schon eine Viertelstunde nach Filmstart jemand in die Bibliothek gestürmt wäre. Im ersten Moment hoffte ich auf Frederik, meine Pulsfrequenz erhöhte sich. Doch stattdessen war es Darcy, der plötzlich mitten im Raum stand. Und er war auch nicht durch die Tür gekommen, sondern durch eines der Bücherregale, das mit einem Mal zur Seite weggekippt war. »Geht es vielleicht etwas leiser?«, fragte er. Hinter ihm erkannte ich den Rand einer altertümlichen Badewanne. Ich drückte auf Pause. »Wie meinst du das?« Darcy seufzte. »Die Musik nervt, die Stimmen der Schauspieler nerven und euer Gekicher macht es auch nicht besser.« »Bitte, ich versuche zu schlafen.« »Schon vor 9 Uhr?« fragte Hannah. »In der Badewanne?« fragte ich und spähte an ihm vorbei in das spärlich beleuchtete Badezimmer, dessen Existenz ich nicht einmal erahnt hatte. »Das ist aber gefährlich, du könntest ertrinken.« Darcy strich sich das zerzauste Haar aus der Stirn. Er war barfuß und trug eine altmodische Pyjamahose aus gestreiftem Flanell zu einem dunklen T-Shirt. Er atmete aus. »Selbstverständlich schlafe ich nicht in der Badewanne. Mein Zimmer befindet sich allerdings gleich nebenan.« Er deutete auf eine weitere Tür hinter der klauenfüßigen Wanne, die mir noch nicht aufgefallen war. Dort waren die Vorhänge eines Himmelbetts zu erkennen. Okay, mein Vater hatte Darcy und Toby also die unmodernsten unserer Gästezimmer zugeteilt. Und dass dieses hier einen Zugang vom Schlafzimmer zum Badezimmer hatte, war natürlich normal. Aber von der Geheimtür zur Bibliothek hatte ich nichts gewusst. Wozu brauchte man denn sowas? Um sich im Notfall immer mit frischem Lesestoff versorgen zu können, oder was? Naja, egal. Hauptsache Darcy benutzte seine komische Geheimtür möglichst bald wieder, und zwar um zu verschwinden. »Entschuldige, wir haben hier gerade unseren Literaturclub«, informierte ich ihn, »und wir versuchen etwas für unsere Bildung zu tun.« Er hob die Brauen. »Wirklich?« Wie schaute er mich überhaupt schon wieder an? Ging es vielleicht noch eine Spur arroganter? »Klar«, sagte ich, »aber wenn es dich so sehr stört, können wir den Ton auf jeden Fall etwas leiser machen. Kein Problem.« Ach ja, ich war echt erwachsen geworden in den letzten Wochen. Darcy warf einen Blick auf den Bildschirm. »Ihr seid ein Literaturclub und schaut Filme?« Dann entdeckte er die DVD-Hülle auf dem Tisch vor uns und griff danach. »Shakespeare in Love«, er pustete. »Na und«, sagte ich, »als Einstieg war dieser Film bestimmt nicht schlecht.« »Schon gut«, sagte Darcy, lachte aber noch immer. »Es ist nur, ihr zieht euch hier romantische Komödien rein und sprecht von Bildung.« Wir lesen auch, also wir haben es zumindest vorab nächster Woche oder übernächster, je nachdem, wie viel Zeit neben der Schule noch bleibt. Ich reckte das Kinn, warum rechtfertigte ich mich überhaupt? Können wir dir ein paar Gummibärchen anbieten? Fragte Charlotte, die offenbar das Gefühl hatte, die Situation entschärfen zu müssen. Wieso gehst du überhaupt um diese Uhrzeit schlafen? Wollte Hannah wissen. Nein, danke, sagte Darcy und tat so, als habe er Hannas Frage nicht gehört. Aber ich wäre euch verbunden, wenn ihr euch einen anderen Ort für euren Mädelsabend suchen würdet. Das ist kein Mädelsabend, ich schnaubte. Das ist eine Bibliothek und wir treffen uns hier regelmäßig, um über Bücher zu diskutieren. Das könnt ihr auch woanders, wiederholte Darcy seine Forderung und warf die DVD-Hülle zurück auf den Tisch. Wieder fiel mir seine aristokratische Nase auf. Lang und gerade war sie und passte damit hervorragend zu den dunklen Augenbrauen, die den Eindruck machten, als hielten sie sich für die perfektesten Brauen der Welt, so wie sie nun in die Höhe glitten. Nur unter seinen Augen lagen tatsächlich tiefe Schatten, so als hätte er ein Schlafdefizit auszugleichen. Aber das war ja nicht mein Problem. Er seufzte erneut. Ich will einfach nur schlafen. Ist das denn so schwer zu verstehen? Ja, sagte Hannah, du bist schließlich noch unter 80. Schon mal an Oropax gedacht? Fragte ich. Darcy trat einen Schritt auf mich zu und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Geht woanders hin, sagte er und betonte dabei jedes Wort einzeln. Für wen hielt er sich? Nein, jetzt. Seine Stimme war leise und irgendwie bedrohlich geworden, aber ich würde mich bestimmt nicht einschüchtern lassen. Pa, das hier war immer noch meine Schule und meine Bibliothek. Kurz darauf fanden Charlotte, Hannah und ich uns beladen mit Schüsseln, Tassen, Kerzen, Laptop und meiner halben DVD-Sammlung im Treppenhaus wieder. Ja, Darcy funkt gewaltig dazwischen. Emma hat ganz schön viele Projekte an der Schule, die sie jetzt angehen möchte, Sachen, die sie verändern möchte und hat dann die Probleme mit Darcy, weil er ihnen die Bibliothek weggenommen hat. Er hat jetzt darauf gepocht, dass seiner Familie das Schloss ja gehört hat oder noch immer gehört und hat sie einfach daraus vertrieben. Ich springe jetzt zum Schluss noch zu einer Szene, die so ungefähr eine Woche später spielt. Emma hat inzwischen angefangen, dieses geheimnisvolle Buch, das sie gefunden hat, zu benutzen, weil sie denkt, sie ist ja die perfekte Kandidatin als Tochter des Schulleiters und total engagierte Schülerin, dass sie doch weiter in diese Chronik schreiben und weitere Einträge über das Schloss und das Leben auf der Schule machen kann. Und sie hat schon festgestellt, dass sie manchmal auch Dinge so ein bisschen vorausahnen konnte schon, die passiert sind. Und ich springe jetzt zum Schluss noch zu einer kurzen Szene, in der Emma noch mehr herausfindet, worum es in dem Buch geht. Und Tobi kommt auch drin vor. Tobi ist der andere Gast, der mit Darcy angekommen ist. Am nächsten Tag wurden die Dinge komplizierter und klarer zugleich und vor allem gegen Abend unbestreitbar merkwürdig. Dabei begann es eigentlich ganz harmlos. Charlotte und ich befanden uns auf dem Rückweg vom Schwimmtraining und unsere Haare waren noch nass. Wir hasteten durch den Schlosshof, um sie vor dem Abendessen auf unseren Zimmern trocken zu föhnen. Nichts deutete darauf hin, dass in Kürze mein gesamtes Weltbild aus den Angeln kippen könnte. Doch gerade als wir den großen Springbrunnen in der Parkmitte passierten, brach plötzlich jemand aus dem Unterholz und stürzte auf uns zu. »Lauft!« schrie Tobi. »Macht schon!« Panisch sah er sich nach allen Seiten um. Seine Kleidung war dreckig und zerrissen, als wäre er in großer Eile durch den Wald gerannt. Auch sein Gesicht zierten Schmutzflecken. Er blutete aus einem Kratzer auf der linken Wange. In seinem Haar hingen Blätter und kleine Äste. Außerdem trug er nur noch einen Schuh. Ja, alles in allem sah er verdammt mitgenommen aus. Wie jemand, der um sein Leben lief, fand ich, aber das war natürlich... »Oder versteckt euch!« brüllte er nun. »Los!« »Tobi«, rief Charlotte, »was ist passiert?« Wir waren stehen geblieben. Tobi hatte uns inzwischen beinahe erreicht. Statt zu antworten, packte er Charlotte und mich einen Herzschlag später bei den Schultern und warf sich mit uns zu Boden. Meine Knie schlugen hart in den Kies des Weges. Mein Kinn schrammte über die Brunneneinfassung. »Aua«, rief ich, »spinnst du?« Auch Charlotte stöhnte auf. »Mein Ellenbogen«, murmelte sie. »Psst«, machte Tobi und drückte unsere Köpfe nach unten. »War er ein Psychopath?« Ich wand mich in seinem Schwitzkasten, der Kies knirschte unter meinen angeschlagenen Knien. »Leise«, wiederholte Tobi mit zusammengebissenen Zähnen und hielt mich noch fester. Ich keuchte, während er über die Kante des Wasserbassins in Richtung Waldrand spähte, wo sich, soweit ich das mit der Nase in Tobis Achselhöhle erkennen konnte, absolut überhaupt gar nichts regte. Bestimmt war Tobi ein Psychopath. Wenn wir nicht wollten, dass er noch weiter durchdrehte, sollten wir es dringend vermeiden, in Panik zu geraten. Entschuldige, näselte ich daher höflich, aber ich bekomme so keine Luft. Und was ich stattdessen atmete, roch nicht sonderlich gut. Psst, wiederholte Tobi, doch sein Griff lockerte sich so weit, dass Charlotte und ich ein Stück von ihm abrücken konnten. Was ist los? Wisperte Charlotte. Vor wem verstecken wir uns hier? Wir dachten, du wärst in Köln, flüsterte ich. Tobi legte einen Finger vor seine Lippen und ließ den Waldrand nicht aus den Augen. Als sich dort allerdings nach einigen Minuten noch immer nichts bewegte, schien er sich ein wenig zu entspannen. Habt ihr ein Handy dabei? Fragte er kaum hörbar. Mein Akku ist leer und wir müssen dringend die Polizei rufen. Weshalb? Fragte ich. Hier, sagte Charlotte und reichte ihm ihr Smartphone. Wenige Sekunden später hörten wir mit an, wie Tobi dem Notruf erklärte, dass er vom Dorf bis zur Burg hinauf von einem ausgewachsenen Löwen verfolgt worden sei. Von einem Löwen! Interessanterweise schien die Dame in der Leitwarte das kaum zu wundern. Ich verstand, wie sie am anderen Ende der Leitung etwas von Ruhe bewahren und altes, zahnloses, aber trotzdem gefährliches Tier raunte. Außerdem versprach sie ein Sondereinsatzkommando. Danke. Tobi legte auf. Charlotte starrte ihn an. Ein Löwe? Wirklich? Hier bei uns im Wald? Auch ich war geschockt von dieser Nachricht, vielleicht sogar noch mehr als Charlotte und Tobi zusammen. Ja, sagte Tobi. So wie ich es gerade verstanden habe, ist er wohl aus einem Zirkus abgehauen, der einige Kilometer von hier Station macht. Ich war auf dem Rückweg und an der Tankstelle unten im Dorf, als das Biest plötzlich auf mich zusprang. Es muss tatsächlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und ist das Jagen in freier Wildbahn nicht gewöhnt. Deshalb habe ich es vermutlich auch geschafft, ihm auszuweichen und wegzulaufen. Aber das Vieh hat mir keine Chance gelassen, zum Wagen zurückzukommen und mich den ganzen Berg bis hierher gejagt. Ein Schauer lief mir den Rücken hinab. Dies war eine dieser Situationen, die viel zu unwahrscheinlich sind, als dass man jemals in sie hineingeraten könnte. Ein absolut surrealer Moment. Und doch passierte es. Es passierte sogar haargenau so, wie ich es... Bist du dir sicher, dass es ein echter Löwe ist? Fragte Charlotte. Ich hingegen hegte keinerlei Zweifel daran, dass es so war. Ich schrie sogar noch nicht einmal auf, als die große Raubkatze kurz darauf doch noch am Waldrand erschien und zwischen den Stämmen auf- und abwanderte. Ich fing an zu begreifen. Wir duckten uns tiefer hinter den Brunnenrand und warteten dort auf das Einsatzkommando der Polizei oder Feuerwehr oder wen immer die Dame zu uns geschickt hatte. Der Löwe löste sich aus dem Schatten der Bäume, schlich über die perfekt getrimmten Rasenflächen des Parks und ließ sich schließlich unter einem Rhododendron nieder, wo er zu dösen schien. Seine Mähne war stumpf und verfilzt und die Haut hing ihm in Falten am mageren Körper. Es stimmte, sonderlich kampftüchtig sah der Gute nicht aus, aber dazu, einen Menschen zu töten, reichte es vermutlich noch allemal. Und inzwischen war er uns so nah, dass wir uns kaum noch zu atmen trauten. Charlotte presste sich enger an Tobis Seite, während ich nun doch in Panik geriet. Aber nicht aus Angst, gefressen zu werden, sondern weil ich verstand. Das Seltsamste an der ganzen Sache war nämlich, dass ich auch diesen aberwitzigen Zufall vorausgesehen hatte. Mehr noch, ich hatte ihn beschrieben. Gestern Abend erst in meinem neuesten Eintrag in die Chronik von Stolzenburg, in einem Anfall von Übermut oder geistiger Umnachtung oder einer Mischung aus beidem, ich wusste es nicht mehr genau. Zuerst hatte ich bloß den Vorfall in der Cafeteria dokumentiert. Naja, und danach war mir Charlotte durch den Kopf gegangen, die noch immer auf eine Nachricht von Tobi wartete, und irgendwie hatte ich dann, kurz vor dem Einschlafen und im Zuckerrausch, weil wir unseren DVD- und Süßigkeitenabend von vorgestern auf Hannas und meinem Zimmer fortgesetzt hatten, naja, ich hatte etwas über Tobis Rückkehr nach Stolzenburg geschrieben. Es waren eigentlich nur zwei Sätze gewesen. Darüber, dass Tobi gefälligst bald zurückkommen oder sich zumindest bei Charlotte melden sollte, weil ich ihn andernfalls an die Raubtiere verfüttern würde. Das war selbstverständlich nur so dahingesagt, geschrieben gewesen. Doch nun, da ich mit Charlotte und Tobi hier hockte und auf das leise Schnarchen eines echten, ausgewachsenen Raubtiers horchte, bohrte sich ein unfassbarer Gedanke in mein Hirn. Er fraß sich immer tiefer hinein in jede noch so kleine Windung und zerfaserte dort zu einer Erkenntnis, hunderten von Fragen und natürlich berechtigten Zweifeln an meiner Zurechnungsfähigkeit. Trotzdem. Es schien zwar vollkommen verrückt, aber ich musste den Tatsachen ins Auge sehen. Ich hatte das geschrieben. Was ich notiert hatte, war geschehen, genauso wie ich den Kuss zwischen Dr. Meyer und Frau Berkenbeck bereits im Vorhinein in die Chronik eingetragen hatte. Und sowohl das eine als auch das andere war zu aberwitzig, um ein echter Zufall zu sein. Und es gab nur noch eine einzige Erklärung für das alles. Das Buch war mehr als eine Chronik. Ja, Emma findet heraus, dass man mit dem Buch einiges machen kann. Und das kommt ihr wie gerufen. Wie gesagt, sie möchten ein paar Dinge verändern. Sie hat Darcy am Hals, der irgendwie immer dazwischen funkt. Und Emma fängt an, mit der Chronik herumzuspielen. Sie versucht erstmal es mit Kleinigkeiten und guckt mal, wie das so funktioniert. Was kann man alles reinschreiben? Und passiert es wirklich genau so, wie ich es reingeschrieben habe? Oder muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen? Wie lange dauert es, bis was passiert? Genau, und sie fängt an zu experimentieren. Gleichzeitig findet sie in dem Buch allerdings auch immer mehr Hinweise auf diesen Faun, der auch vorne drauf ist. Also es gibt dort alte Märchen und sie fängt auch an, von diesem Faun zu träumen. Sie findet überall im Schloss so silbrige kleine Blättchen. Und fängt natürlich auch an, sich zu fragen, wenn in dem Buch von einem Faun geschrieben wurde, ist der vielleicht auch in die Wirklichkeit geholt worden damit. Genau, gleichzeitig hat sie noch, wie gesagt, Darcy an der Backe, der nach seiner Schwester sucht, wie sich herausstellt, die vor ein paar Jahren spurlos verschwunden ist. Und auch da stellt sich heraus, dass das Buch damit irgendwie in Verbindung stehen könnte. Genau. Mehr verrate ich aber nicht. Wer wissen möchte, was hinter allem steckt, der muss die Geschichte natürlich selber lesen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.